Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und zunächst einen letzten Gruß an diesen Dichter, Werner Söllner. Er ist gestorben nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. Die Neue Züricher Zeitung nannte Werner Söllner einmal einen der souveränsten Lyriker deutscher Sprache. Er stammt aus Rumänien, übersiedelte 1982 in die Bundesrepublik, veröffentlichte vor allem Gedichtbände. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Wir hören ein Gedicht von Werner Söllner und noch einmal seine Stimme.
Gewitternacht. Auf leisen Sohlen gehe ich durchs Haus und schließe die Fenster, damit ich die Augen nicht öffne und sehe, wie die Liebe hinter verschlossenen Türen sich doppelt verkleidet. Einmal als Unheil und einmal als Rettung. Gegen Morgen sehe ich im Traum, wie die beiden Gesichter verschmelzen, wie die Erscheinung sich auflöst. Ich grüße dich, alte Geschichte, die einen einfachen Wunsch hinterlässt. Auf dem Tisch eine Tasse Kaffee, im Bodensatz doppelt die alte Geschichte vom Verrat am einfachen Leben mit Morgen, Mittag und Abend.
Werner Söllner las sein Gedicht Gewitternacht. Am Wochenende ist er Dichter im Alter von 67 Jahren gestorben. Und wir machen uns jetzt gleich auf in den Berliner Bezirk Marzahn. Dort spielt das neueste Buch der Schriftstellerin Katja Oskamp und das ja in ganz eigener Sache. Katja Oskamp ist unser Gast und begleitet uns durch diese Lesartstunde. Sie hat schon im Studio Platz genommen. Guten Morgen, Frau Oskamp.
Schönen guten Morgen.
Sie werden uns gleich von Ihrem Buch, von Ihrem Leben als Schriftstellerin und in einem ganz besonderen Beruf noch erzählen. Die Schriftstellerin Katja Oskamp ist 1970 in Leipzig geboren, aber schon lange jetzt eine Berlinerin. Es gibt Romane und Erzählungen von ihr. Sie hat mehrere Literaturpreise auch dafür bekommen. Heute kommt das neueste Buch von Katja Oskamp in die Läden. Marzahn Mon Amour heißt es. Geschichten einer Fußpflegerin. Katja Oskamp ist jetzt bei uns in der Lesart. Noch einmal willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Wir lassen gleich mal die Katze aus dem Sack, Frau Oskamp. Diese Geschichten einer Fußpflegerin, die sind nämlich sowas von authentisch. Denn seit einigen Jahren sind Sie tatsächlich selber eine diplomiert geprüfte Fußpflegerin. Zweimal in der Woche arbeiten Sie in einem Salon in Berlin-Marzahn. Wie kam es dazu?
Ja, also diplomiert würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Das ist ja keine vollständige Berufsausbildung, sondern das war ein Kurs von 8 Wochen, den man also einigermaßen sicher doch auch schafft.
Ja, aber war eine Prüfung und alles und so, ne?
Es war eine Prüfung, das stimmt. Das kam so, ich hatte eine Novelle geschrieben. Das wäre dann mein 4. Buch gewesen. Und diese Novelle ließ sich aber nicht verkaufen. Und da habe ich also gewartet und immer nur Absagen bekommen und immer mehr Verlagen gehört, dass sie die zwar sehr schön finden, aber doch irgendwie nicht drucken wollen. Und das hat mich natürlich beschäftigt und auch gekränkt, weil ich sowas noch gar nicht kannte in meiner bisherigen Schreiblaufbahn. Und irgendwann dachte ich, ich kann hier nicht nur grübeln und sitzen, ich muss etwas unternehmen. Und ich wollte aber etwas machen, was nichts mit dem Schreiben zu tun hat. Also völlig raus aus dieser Welt und aus diesem Betrieb und aus dieser kleinen Blase, die ja der Literaturbetrieb auch ist. Und dann bin ich zu einer Freundin gegangen, die gerade ein Kosmetikstudio in Marzahn eröffnet hatte, um mir was Gutes zu tun. Also deren Kundin war ich. Und dann habe ich ihr das erzählt, wie meine Lage ist und dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Und die sagte ganz praktisch, dann fang doch bei mir als Fußpflegerin an. Dann hat sie geguckt, wann der nächste Kurs beginnt in der Schule, wo sie auch war. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr nachgedacht, sondern bin da einfach hingegangen.
Aber ja, Sie beschreiben im Buch auch dann die Ausbildung. Ich meine, das war ja wirklich plötzlich eine ganz andere Welt für Sie. Podologie, ne, wie es im Lateinischen heißt,
ja,
die Lehre
aber
vom
eben,
Fuß.
Ne? Da müssen wir jetzt ganz doll unterscheiden, weil die Fußpfleger und die Podologen, das sind zwei verschiedene Paar
Schuhe. Die Podologen sind richtig die Ärzte.
Ja, die dürfen auch mehr und so.
Aber Sie haben diese Ausbildung gemacht, Sie haben gepaukt, Sie haben gelernt. Und,
richtig.
Wie war denn dann so der erste Arbeitstag, da sind Sie doch bestimmt klamm hingefahren.
Ja, ich war, also
der
es war
erste,
da,
der
für
erste
meinen,
Fuß.
Ja, für meine Nerven war das alles nicht so einfach, weil es ist ja wirklich sehr artfremd. Und ich habe geschwitzt und habe gelitten und war fix und alle und dachte, oh Gott, das stehe ich keinen zweiten Tag durch. Aber meine Chefin war sehr geduldig mit mir und hat mir sozusagen auch Kunden gegeben, die geduldig sind auch und Humor haben. Und dann haben wir das irgendwie so über ein paar Wochen hingekriegt, dass ich das dann richtig konnte. Weil man lernt das natürlich im Tun, ne? Richtig erst, diese Arbeit.
Im Buch erzählen Sie dann von Kunden und Kundinnen, natürlich fiktionalisiert. Da gibt es einen Herrn Paulke oder die Frau Guse oder den Herrn Peach. Die Lebensgeschichten aber, die Sie erzählen, die damit verbunden sind, die haben Sie von den Kunden und Kundinnen selbst bekommen? Oder sagt man Patienten oder Patientinnen?
Kunden,
ne? bei der Fußpflege ist wie beim Friseur, da kommt nach und nach alles raus?
Ja, da kommt alles raus. Und das sind wirklich also authentische Geschichten von den Leuten, die dort wohnen und die dort eben regelmäßig in dieses Studio kommen. Und die Geschichten haben sie mir natürlich nicht in einer Sitzung erzählt, sondern durch dieses regelmäßige Wiedersehen, alle 6 Wochen Zehennägel schneiden, entsteht eigentlich wirklich eine Bindung und eine Beziehung zu diesen Leuten. Und auf die Weise bin ich also in diese Biografien eingestiegen. Und die haben mich zum Teil so gerührt und auch so begeistert und auch so amüsiert, dass ich das irgendwann aufgeschrieben habe.
Also sind rührende, oft traurige Geschichten, die mit Alter und Krankheit zu tun haben, auch mit vielen sozialen Verwerfungen zwischen Ost und West. Eine Kundin zum Beispiel, die Gerlinde Bonkart, die schildert sie mit besonderer Wärme. Vielleicht erzählen Sie uns ein Beispiel, als Beispiel mal kurz von dieser Frau. Was hat Sie da bei deren Schicksal so sehr bewegt?
Die kommt ja sogar alle 2 Wochen zu mir, weil die hat wirklich Problemfüße. Und das ist aber sozusagen etwas, diese Füße sind ja nicht einfach so Problemfüße, sondern die Frau ist 80 Jahre alt und hat eben ein sehr bewegtes Leben hinter sich und hat eine Flucht als Kind schon mal überstanden, wo die Schuhe eben auch katastrophal waren. Und da fing das Problem für die Füße schon an. Und sie ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen und hat also dort versucht, mit ihrer Mutter Fuß zu fassen und ein Leben aufzubauen, in großer Armut aufgewachsen, hat verschiedene Berufe erlernt, bis sie dann endlich Krankenschwester werden konnte, was sie immer wollte, und hat auch an verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Und was vielleicht auch nicht so typisch für Marzahn ist und verbunden wird mit dem Ort, sie ist sehr religiös und sie geht jeden Sonntag in die Kirche. Und das ist eigentlich das, was sie ihr Leben lang gehalten hat. Und wie diese Frau dann bei mir auf dem Stuhl sitzt und davon erzählt, das ist wirklich faszinierend. Ich höre ihr auch wirklich immer noch gerne zu.
Stichwort Problemfüße, Frau Oskamp. Ich habe mir natürlich beim Lesen dieses Buches sofort die eigenen Haxen angeschaut. Und und definitiv würde ich, wenn ich für Ihnen die Socken abstreife, es machen wir alle, Ihre Kundinnen und Kunden, sich erstmal entschuldigen. Ne?
Das ist ja so ein Reflex. Das ist wirklich ein Phänomen, dass jeder sich entschuldigt, weil jeder denkt, er hat die schlimmsten Füße dieser Welt. Das ist sehr lustig.
Aber Sie bekommen auch Füße zu Gesicht, die sehen manchmal nur fürchterlich aus. Das beschreiben Sie auch, und da habe ich mich zwischendurch echt gekrault, wenn Sie da von den Nagelwucherungen und allen möglichen Verformungen schreiben und dann die Hornhautfräse ansetzen. Das ist ja echt schon ein ganz schön harter Beruf, oder?
Ja, na, ich habe mich ja schon zurückgehalten beim Schreiben, dass ich das nicht so drastisch schildere, und wenn Sie das aber schon...
Ach, das ist noch schlimmer?
Eigentlich manchmal ja. Aber ich muss sagen, also das ist natürlich insofern die Ausnahme, als dass man ja Stammkundschaft hat. Und vielleicht ist die erste Begegnung schwierig und die Füße müssen erstmal in Form gebracht werden. Aber dann, weil ich da regelmäßig drauf gucke, sind die natürlich irgendwann alle in einem akzeptablen Zustand.
Wann hatten Sie denn die Idee, das Gefühl, darüber will ich auch schreiben oder darüber muss ich schreiben? Oder war das von Anfang an so der geheime Plan?
Mal gucken. Im Nachhinein sieht es nach Plan aus, aber ich hatte wirklich keinen. Ich wollte erstmal nur tätig sein und wenn es geht auch mit meinen Händen. Und ich wollte eine Arbeit machen, wo ich am Abend weiß, wovon ich kaputt bin. Das ist auch eine schöne Sache. Irgendwann habe ich dann eben Notizen gemacht, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, was das für tolle Geschichten sind, die die Leute erzählen und auch wie die auf mich wirken und wie sie zum Teil zum Lachen sind. Und dann habe ich eine so eine Geschichte mal fertig gemacht und dann kam eine Redakteurin von Zeit Online, die mich nicht vergessen hatte als Autorin und hat mich gefragt, ob ich für diesen Blog Freitext vielleicht was hätte. Und dann habe ich ihr die geschickt und dann so stand die erste Geschichte im Internet und so hat sich das ganz langsam aufgebaut.
Und Ihr Buch ist auch eine Hommage an diesen Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Auch darüber wollen wir uns noch unterhalten. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch mit der Schriftstellerin Katja Oskamp über ihr neues Buch Marzahn, Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin. Es sind Geschichten wirklich aus erster Hand, aus Ihrem Alltag als Teilzeit-Fußpflegerin, Frau Oskamp. Und dieser Ort, ja, dieser Berliner Bezirk, der ist natürlich mittlerweile berühmt geworden durch eine gewisse Cindy aus Marzahn. Und diese, ja, diese taffe Lady im pinkfarbenen Jogging-Outfit, die hat natürlich auch stark so ein bestimmtes Bild geprägt, so ein bisschen prollig, sozial prekär, Berliner Schnauze, total so inmitten von Plattenbau und Ex-DDR-Milieu. Sie, Frau Oskamp, Sie brechen eine wirklich schöne Lanze für diese Welt, in der ja fast 270.000 Menschen leben, muss man sich immer mal klar machen, dass das eine Großstadt für sich ist. Wie nehmen Sie denn dieses Marzahn selber wahr?
Ja, für mich ist Marzahn eigentlich ein Ort, an den ich jede Woche von Neuem sehr gern fahre. Und ich bin da gern, ich steige da gern aus der Straßenbahn, ich gehe gern in dieses Studio, ich gehe da auch gerne zum Bäcker und zur Apotheke und einkaufen. Es ist eben leider nicht so wie das Bild, was immer noch in den Köpfen herumgeistert von Marzahn. Es ist ein funktionierender, freundlicher, aufgeräumter Stadtteil in meinen Augen.
20 Minuten fahren Sie an Arbeitstagen von Berlin-Marzahn vom Berliner Westen nach Marzahn und schon diese Fahrt, schreiben Sie, schwärmt Ihr Herz.
Ja, so ist das. Ich kann nichts dafür. Ich habe es mir auch nicht vorgenommen. Es gefällt mir einfach.
Der Martin Walser, der hat mal gesagt, noch in den 1960er Jahren, als es darum ging, dass Schriftsteller ja sich mehr in der Arbeitswelt engagieren sollten, Schriftsteller sollen Berufe haben. So wie Sie, Frau Oskamp, haben das nicht so viele beherzigt. An einer Stelle, da schreiben Sie auch, dass Schriftstellerkolleginnen so von ihrem Job gehört hätten und als Resonanz drauf dann ihre Töchter zu ihnen geschickt hätten. War das die einzige Reaktion?
Nein, das ist ja dann in der Folge geschehen. Also die Reaktion aus der Literaturwelt, wie auch überhaupt allgemein, war am Anfang wirklich sehr verhalten. Und es ging eben darum, warum denn ausgerechnet Igitt gleich die Füße von fremden Leuten? Also da musste ich eine Weile Geduld haben, bis sich das sozusagen etabliert hat und bis das akzeptiert wurde. Ich gebe ja auch zu, dass es eine absurde Mischung ist. Aber diese Schriftstellerinnen, die mich da besuchen oder auch ihre Töchter, die haben dann gesehen, dass es alles gar nicht so schlimm ist.
Wie ist das denn eigentlich mit Ihren Kunden und Kundinnen? Wissen die, dass da eine Schriftstellerin ihre Füße pflegt, massiert und cremt?
Die wissen das zum Teil, das kommt ganz auf die Kunden an. Ich habe da keinen Plan, wen das interessiert und wer fragt, dem erzähle ich es. Also ich mache kein Geheimnis daraus, aber ich hänge es auch nicht an die große Glocke. Und es ist so, die haben eine Stunde Zeit, ich auch für sie. Ich habe weiße Sachen an, dann geht es zum Fußbad, das ist sozusagen ein straffes Programm. Ich sitze da als Fußpflegerin vor ihnen, insofern ist es auch ein bisschen egal, was ich ansonsten noch behaupte, wer ich alles bin. Ich muss ja einfach meine Arbeit machen.
Aber wie ist das denn jetzt, wenn Frau Guse und Herrn Pietsch dann dieses Buch lesen und dann zwar ihre Namen nicht wiedererkennen, aber ihre Geschichten vielleicht kommen die dann nicht gelaufen und sagen, also Frau Oskamp, also so war das aber nicht.
Tja, da weiß ich, das ist ja heute erst erschienen. Insofern warten wir mal gespannt, was passiert.
Ich meine, vorhin haben Sie schon erzählt, wie Sie zu diesem Beruf gekommen sind, von einer Art Schriftsteller, Midlife-Crisis ging nicht mehr voran mit der literarischen Karriere. Zuvor haben Sie aber auch schon mehrere Bücher veröffentlicht, bekamen auch Preise dafür. Wie sind Sie eigentlich Schriftstellerin geworden? Wie kamen Sie zum Schreiben?
Ich war ja ganz ursprünglich am Theater. Ich war Dramaturgin in meiner Jugend. Und dort war es auch schon so, dass mir eigentlich das Schreiben immer sehr geholfen hat und Spaß gemacht hat. Ich habe damals Probennotate, Schauspielerporträts und solche Dinge, Pressetexte natürlich geschrieben. Und dann bekam ich ein Kind und das ließ sich nicht mehr so gut vereinbaren, der Theaterbetrieb mit immer bis spät in die Nacht und dem kleinen Mädchen. Und da habe ich mich am Literaturinstitut beworben. Das war aber auch schon wieder vor 20 Jahren, glaube ich. Und dann habe ich da studiert und fand es einfach sehr luxuriös, mich mit Schreiben und Texten 3 Jahre beschäftigen zu dürfen. Und am Ende dieses Studiums war dann so eine Sammlung von Erzählungen fertig und das war mein erstes Buch.
Sie haben jetzt im neuen Buch eine kleine Statistik aufgemacht und ich zitiere Sie mal. Seit dem Frühjahr 2015 habe ich ungefähr 3.800 Füße gepflegt. Das sind 19.000 Zehen. Ich habe jeden einzelnen dieser Zehen zwischen Daumen und Zeigefinger in den Pinzettengriff genommen. Wie, Frau Oskamp, haben denn diese 19.000 Zehen Ihr Leben auch als Schriftstellerin verändert? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, dass ich ein bisschen gelassener geworden bin gegenüber dem Schreiben und dem Literaturbetrieb vor allem. Ich bin geerdet, ich glaube, das war ich vorher schon, aber jetzt bin ich noch mehr geerdet durch meine Kunden und durch dieses zweite Marzahner Leben, das ich führe. Es hat mir schon ab dem ersten Tag eigentlich nur gut getan, diese Arbeit.
Und von all dem lesen wir in diesem Buch, das heute erscheint, von Katja Oskamp, Marzahn, Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin. Im Hansa Verlag erschienen, 144 Seiten der Umfang, 16 € der Preis. Danke soweit, Frau Oskamp. Sie bleiben bei uns, begleiten uns weiter durch die Stunde.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir uns heute mal ganz kurz fassen, nämlich mit Microscience Fiction. So heißt das Buch des britischen IT-Spezialisten und Autors O. Westin, auch in der deutschen Fassung. Wir haben es unserem Kritiker Martin Hahn gegeben, er ist im Studio. Microscience Fiction, den Akzent, den legen wir bewusst auf das erste Wort, das tatsächlich wörtlich zu nehmen ist. Martin, was ist das für eine Prosa?
Das ist Twitter-Prosa, also kürzeste Kurzgeschichten. O. Westin hat die veröffentlicht seit 2013 in dem sozialen Netzwerk. Und das ist ein Tweet pro Geschichte oder eine Geschichte pro Tweet. Das macht er unter dem Account MicroSFF, das heißt Science Fiction and Fantasy. Und hat er über 75.000 Nutzer mittlerweile. Und aus diesen tausenden Tweets hat man jetzt eben ein paar ausgesucht und in Buchform gegossen.
Und was für Geschichten sind das dann? Wirklich Science-Fiction in, ja, 280 Zeichen?
Das ist echte Science-Fiction, ja. Also es geht da um neue Technologien, um neue Gesellschaftsentwürfe, um neue Menschen. Da schnappt sich auch aktuelle Debatten. Also werden Roboter uns irgendwann auslöschen? Oder er springt dann so in ganz bekannte, klischeehafte Sci-Fi-Szenen rein. Wie sprechen wir mit den gerade gelandeten Außerirdischen? Und das ist mal witzig und mal philosophisch und manchmal ist es auch beides. Aber es ist immer, würde ich sagen, Sci-Fi für fortgeschritten. Man muss ein bisschen mitdenken, man muss sich den Kontext herbeidenken und es ist auch ein bisschen Gehirnjogging, weil man springt da eben innerhalb kürzester Zeit von einer Geschichte zur anderen.
Können Sie mal ein Beispiel geben, Martin Hahn? Man geht ja ganz schnell, ne?
Das geht ganz fix. Da habe ich hier eins. Sie gab ein Vermögen für eine Zeitreise aus, um ihren Lieblingskünstler zu treffen. Er bat darum, ein Porträt von ihr malen zu können. Sie saß da, war nervös, bis ihr ein Licht aufging. Sie lächelte, geheimnisvoll. Das war's und das ist eine alternative Entstehungsgeschichte der Mona Lisa in 215 Zeichen.
Aber nicht Science Fiction richtig, ne?
Die Zeitmaschine, immerhin. Es gibt auch noch eine andere, die ich herausgesucht habe. Da heißt es, als die Zukunft kam, war Leon vorbereitet. Sein Unternehmen hatte sich auf eine boomende Nische im Zeitalter der fliegenden Autos spezialisiert. Er wurde reich mit Leitern.
Okay, seit 2013, sagen Sie, Martin Hahn, verfasste O. Westin seine Tweets. Zu dieser Zeit lag die Twitter-Zeichenzahl ja noch bei 140. Inzwischen hat sie sich verdoppelt. O. Westin musste oder ja, konnte dann mehr schreiben. Hat es der Prosa gut getan?
Es hat ihn nicht schlecht getan. Also es war früher vor einigen Jahren noch knackiger. Da waren es dann teilweise so Einsatzgeschichten. Und den neuen Raum, den nutzt er jetzt auch. Und ich würde ihn gerne fragen, ob ihn das erleichtert oder ob ihn das angestrengt hat, als er sich einmal drauf eingeschossen hatte. Das Problem ist, wir können ihn nicht fragen, weil er anonym ist. Wir kennen nicht mal seinen Vornamen.
Gut, was ist das jetzt aber? Eine niedliche Arabeske aus der Netz-Social-Media-Welt? Oder soll, kann man da überhaupt stringente literaturkritische Maßstäbe anlegen? Oder braucht es dafür ganz andere Kategorien?
Also ich würde jetzt da nicht die große literaturwissenschaftliche Keule rausholen. Aber das heißt nicht, dass es nicht aufwendig ist, sowas zu produzieren oder auch anspruchsvoll. Also es ist ganz dicht getextet und erinnert mich so ein bisschen an Lyrik. Also jedes Wort zählt hier und er verdichtet das eben so sehr, also Anfang, Mitte und Ende verschmelzen, bis da nur noch so ein polierter Kern übrig ist. Das Übersetzen dürfte da, glaube ich, nicht immer einfach gewesen sein, weil es eben auf jedes Wort ankommt, ist aber meistens gelungen in dem Fall. Der Verlag hat auch die englische und die deutsche Version gleichzeitig herausgebracht, also wer will, kann das nebeneinander legen.
Aber warum soll ich das eigentlich als Buch lesen? Ich meine, steht doch im Netz.
Das ist eine gute Frage. An der Stelle muss ich sagen, ich habe so eine Hassliebe mit Twitter. Ich finde das total schön, da unterwegs zu sein. Aber es treibt mich auch in den Wahnsinn regelmäßig. Also ich glaube, jeder, der da länger unterwegs ist, dem explodiert irgendwann der Kopf. Und dann landet man bei Katzenvideos oder politischen Schlammschlachten. Und dank Mikrotext, dem Verlag, müssen wir uns das nicht mehr im Netz antun, sondern können das ganz gemütlich offline genießen.
Aber schwummert einem da nicht so die Birne, wenn man dann so eine Geschichte nach der anderen wegliest? Ich meine, hat man ja 5 Geschichten in einer Minute gelesen.
Also man muss sich so ein bisschen Zeit nehmen, zwischendurch mal atmen, drauf einlassen, nochmal lesen, häppchenweise.
Besten Dank. Martin Hahn hat sich die Micro-Science-Fiction des O. Westin für uns angeschaut. Das Buch ist jetzt auf Deutsch im Mikrotext-Verlag erschienen. Ja, wo sonst denn? Übersetzt hat es Birte Müllhoff. 192 Seiten kosten rund 15 Euro. Und mehr dazu lesen Sie wie gewohnt im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und Katja Oskamp, unser Gast, hat zugehört, auch zwischendurch gelacht. Solche Art Twitter-Mikrotexte, wie finden Sie die Idee?
Ich finde das eine super Idee. Ich bin ja auch immer großer Freund der Verknappung und Verdichtung. Und da können wir ja sagen, ist es auf die Spitze getrieben. Ich habe immer Probleme damit, wenn jemand so viel Platz verschwendet. Und das scheint ja hier kein Problem zu sein.
Sind Sie so Social Media aktiv? Der Martin Hahn sagte jetzt, es bringt ihn manchmal zum Wahnsinn, auf Twitter zu sein.
Ja, also ich bin da nicht so aktiv. Ich gehöre da irgendwie noch einer anderen Generation an. Ich bemühe mich, aber ich staune eigentlich eher darüber, was das für einen Hallraum hat und was da passiert.
Ich meine, ist es so, dass diese Social Media Welt jetzt nolens volens einen als Schriftsteller auch prägt, beeinflusst oder dass man es irgendwie mitbekommt oder hält man sich dann eher raus?
Also ich kann das jetzt nur für mich sagen, mich streift das nur hin und wieder mal. Und wenn ich arbeite, wenn ich schreibe, dann will ich von all dem sowieso nichts wissen.
Katja Oskamp, Sie und ich bereiten uns jetzt auf ganz andere Wörter vor. Gleich geht es nämlich um welche, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Und was anscheuseln oder zurückdummen, was diese Wörter bedeuten, das klären wir. Und jetzt widmen unser Gast Katja Oskamp und ich hier in der Lesart Wörtern, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Das ist der Titel eines Buches, das die Autorin und Übersetzerin Sophia Blind geschrieben hat. Illustriert hat es wunderhübsch der tolle Nikolaus Heidelbach. Sophia Blind lebt in Süddeutschland und ist uns jetzt aus einem Studio in Friedrichshafen zugeschaltet. Guten Tag.
Guten Tag.
Von Anscheuseln bis Zurückdummen, Frau Blind, so reicht die Palette. A bis Z, fangen wir doch gleich damit mal an. Bei Anscheuseln, da wissen Menschen, die in der Oberlausitz wohnen, jetzt sofort, was gemeint ist. Ich aber gucke ratlos. Was bedeutet denn Anscheuseln?
Also wahrscheinlich würden die in der Oberlausitz auch nicht Anscheuseln sagen, sondern Ohrscheuseln, was ich jetzt bestimmt total falsch ausspreche. Jedenfalls ist das ein, wie ich finde, auch anderweitig verwendbares Wort. Das müssten die einfach dem Rest der Republik jetzt einmal stiften, weil es sehr nützlich ist und man es wirklich gut im aktiven Wortschatz brauchen kann. Es bedeutet nämlich, sich besonders scheußlich anziehen. Also bei einer Party, wie hat die sich denn heute Abend wieder angescheuselt? Mhm. Ja, oder eben sagte jemand zu treffen, das ist was Teenager gerne machen. Ne? So die Kinder zwischen 13 und 17, die scheuseln sich ja auch dann gerne mal ein bisschen genauso auf die gleiche Art an wie die Freundinnen und Freunde. Also ein sehr nützliches Wort auf alle Fälle.
Ich finde das ja eine ganz großartige Idee, solche Worte zu sammeln, weil ja, das sind ja Dinge, die sozusagen die Sprache reich und sinnlich halten. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das zu tun?
Das fing eigentlich mit meinen privaten Lieblingswörtern an. Mhm. Ich stamme aus dem Schwäbischen und bin aber seit ganz langer Zeit nicht mehr dort wohnhaft und stoße immer wieder auf Unverständnis, wenn ich Wörter wie hüpfelig verwende. Jetzt sieht zum Beispiel, du bist total hüpfelig. Das heißt, man ist so ungeduldig, dass man auf dem Stuhl auf und ab hüpft. Ja, sehr schönes, bildhaftes Wort. Ja, das kennt aber außerhalb des Schwabenlandes kein Mensch. Und ich hatte immer schon diese Wörter im Kopf, die ich liebe und zu exportieren versucht habe. Und da kamen dann allmählich andere Sachen dazu, lokale Wörter, die ich in Vorarlberg entdeckt habe, die ganzen englischen unübersetzbaren Wörter, mit denen ich mich bei meinen Übersetzungen täglich herumplage. Und so reifte allmählich der Gedanke, da eine Sammlung aus deutschen Dialektausdrücken und Schweizer und österreichischen zusammenzustellen, weil es eben diese vielen lokalen Schätze gibt, die bestimmte Dinge ausdrücken, die man gar nicht auf Hochdeutsch so knapp sagen kann.
Oft stecken ja so ganze Geschichten und historische Begebenheiten hinter diesen Wörtern, wie zum Beispiel bei Fringsen und Lapphörchen, das es im Kölschen gibt. Bei Fringsen, da glaube ich, wissen ältere Hörer, noch, ja, Fringsen, das war der Kardinal Frings, ne? Und nach dem Krieg, weil es den Menschen so schlecht ging, klauten die Menschen die Kohlen von den Waggons und der Kardinal hat es dann verteidigt und gesagt, ja, wer verhungert, der hat auch das Recht und so kam das Fringsen. Aber das Lappöhrchen, Frau Blind, da wusste ich gar nichts, was das heißt.
Das kannte ich vorher auch nicht. Das hat mir eine sehr wortgewaltige und kundige Kölner Freundin geliefert. Das ist ein Wort für den kleinen schwarzen Nebenjob. Das Lappöhrchen. Und es ist ein bisschen unklar, wo es herkommt. Ich persönlich würde tippen, es kommt aus dem Lateinischen. Labor, die Arbeit. Und das Labörchen ist sozusagen die kleine Arbeit. Also das Labor kennt man ja auch im Hochdeutschen. Und das Lappöhrchen, was sich ein bisschen anders spricht, ist so, ja, es ist natürlich ein Euphemismus. Ne? Also das ist dann schon ein illegaler Nebenjob. Aber die Kölner haben es ja gerne charmant. Das klingt ja viel netter, wenn man es Lappöhrchen nennt. Die Akademie für uns Kölsch Sprach, die wiederum tippt, dass es von den kleinen Lederläppchen kam, mit denen die Schuster früher so Flickarbeiten gemacht haben. Und die aussehen wie Schlappöhrchen oder Lappöhrchen. Und das ist deshalb so heiß. Also ist ein bisschen unklar, wo es herkommt. Jedenfalls sehr charmantes Wort.
Ich habe jetzt hier eine Seite in Ihrem Buch aufgeschlagen, da steht Fisseln und Uselig. Erklären Sie uns doch das schnell auch.
Ja, das ist ein sehr westfälisch-rheinisches Wort. Es gibt eine spezifische Form von Wetter dort. Also so sagen wir mal an Rhein und Ruhr, da gibt es so zwischen Februar und April, passiert das wochenlang, dass es nicht richtig trocken wird. Es ist so eine komische Form von herunterfieselndem Niederschlag in der Luft, der aussieht wie so fieselige Fädchen. Es regnet aber auch nicht richtig. Also es ist sogar weniger als Nieselregen. Es ist einfach so eine blöde Feuchtigkeit in der Luft, die einem die Kleider so allmählich klamm werden lässt. Das ist Fieseln. Und dieses Wetter wiederum kann man mit dem schönen Adjektiv uselig bezeichnen. Das ist, wenn es so ungemütlich klamm, nasskalt ist, man einfach nicht draußen sein mag. So nicht richtig Winter, nicht richtig Frühling, einfach grässlich, klamm, feucht.
Mein persönlicher Favorit, Frau Blind, ist ja ein Wort für eine Sache, die wir jedes Mal im Supermarkt in die Hand nehmen, so wenn wir unsere Einkäufe aufs Kassenband erlegen. Der Schriftsteller Max Gold hat mal herrlich lustig drüber nachgedacht und kam auf den Begriff, das Warenabstand-Kanthölzchen. Bei Ihnen habe ich aber ein viel schöneres gefunden, aus dem Plattdeutschen. Mindientje. Was ist denn das? Wie kommt es denn dazu?
Also das ist natürlich ein ziemlich neues Wort, weil es diese...
Gibt es noch nicht so lange. Was Gold lang, ne?
Genannt, ja. Die Warentrennkantholzstäbe. Sehr schönes Wort, das muss ich mir merken. Die gibt es ja noch nicht so lange. Also das Mindientje ist natürlich jetzt kein historisches plattdeutsches Wort, sondern eine neue Erfindung. Hat aber auch mal den Preis als schönstes plattdeutsches Wort des Jahres bekommen. Sehr verdient, wie ich finde. Und das trennt eben mein von dein. Deshalb Mindientje, meine Waren,
so
deine
kommt
Waren.
Das mein, dein. Ja, Mensch.
Genau,
ja.
Das mein, deinchen. Sehr treffender Ausdruck. Ich finde das auch ganz prima. Ich hoffe, es wird sich durchsetzen.
Mir ist jetzt noch was eingefallen. Ich komme ja aus Leipzig und jetzt ist mir nämlich ein Wort eingefallen, was ich glaube ich vielleicht hoffentlich nicht in Ihrem Buch steht. Und das geht so: Mochekiebchen. Wissen Sie, was das bedeutet?
Oh, da bin ich ja jetzt total ratlos.
Sagen Sie es nochmal, Frau
Sonne. Mochekiebchen.
Mochekiebchen. Oh, was ist das? Jetzt Sie.
Keine Ahnung.
Das ist ein Marienkäfer.
Ach, wie
sächsisch,
süß.
Schön.
Ach, wie goldig.
Ja. Das könnte man dann in Ihr nächstes Buch noch mit aufnehmen.
Ja, der Marienkäfer, so hübsch er klingt, hätte es nicht geschafft, weil in dem Buch prinzipiell nur Wörter sind, die man nicht direkt ins Hochdeutsche übersetzen kann.
Ach so, verstehe.
Ach, schade. Den Marienkäfer, den haben wir ja auf Hochdeutsch. Das heißt, man kann das übersetzen. Es gibt viele tolle Dialektausdrücke, die rausgefallen sind aus diesem Buch, weil es eben ein hochdeutsches,
Äquivalent
in der Regel schnöderes Äquivalent gibt. Ja. Und bei dem Mutschkiebchen wäre es auch so, dass man sagen muss, kein Kandidat fürs Buch, man kann es ja übersetzen.
Na gut, ich habe Ihnen aber jetzt trotzdem gesagt.
Ja. Trotzdem schön, auf alle Fälle.
Das ist ein Wort der Stunde und Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. So heißt das Buch von Sophia Blind mit Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Es ist im Dumont Verlag veröffentlicht, hat 112 Seiten, kostet 18 Euro. Sophia Blind, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute an den Bodensee.
Vielen Dank, Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Unsere Reihe in der Lesart: Schriftsteller, Schriftstellerinnen erzählen von den Büchern, die ihr Leben geprägt, vielleicht sogar verändert haben. Und heute fragen wir das natürlich live unseren Gast Katja Oskamp. Sie haben, Frau Oskamp, schon mal auf diese Frage bei uns hier in der Sendung geantwortet. Und da haben Sie geschwärmt von der unerträglichen Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Wann haben Sie das zum ersten Mal gelesen und was war denn da so einschneidend? Dran.
Das habe ich gelesen, da war ich ja, glaube ich, noch nicht mal 18. Mhm. Das waren ja noch diese berühmten Bücher, die es in der DDR nicht gab. Und der Reiz des Buchs bestand natürlich erstmal vor allem darin, dass es eben nicht veröffentlicht war, sondern dass man es von Freunden weitergereicht bekam und sich ausgeborgt hat.
Und was hat da so gewirkt bei der jungen Katja?
Ja, ich habe natürlich sofort gespürt, dass das ein großartiger Autor ist, der unglaublich toll schreiben kann. Und habe natürlich auch die Geschichte von diesem Tomasz und dieser Theresa auf mein eigenes Leben übertragen. Ich habe das Buch später dann nochmal gelesen und erst dann ist mir aufgefallen, dass es auch großartige philosophische Passagen enthält.
Sie haben uns vorhin erzählt, Katja Oskamp, von Ihrem Weg zur Schriftstellerin. Sie waren auch auf dem Leipziger Literaturinstitut 3 Jahre. Was waren denn so Autoren, Autorinnen, die dann auch für Ihr Schreiben wichtig waren, die Sie immer gern gelesen haben, von denen Sie auch eventuell gelernt haben?
Also da habe ich natürlich ganz viel gelesen, aber immer chaotisch und immer durcheinander. Ich erinnere mich an Katja Langemüller, die war damals am Literaturinstitut meine Lehrerin und hat so großen Einfluss gehabt und hat auch mich gefördert und mir auch Mut gemacht, dass ich das mit dem Schreiben weiter betreiben soll. Ansonsten habe ich so einen richtigen, chaotischen, bunten Bücherlesehaufen und ich bin, glaube ich, auch schon ein bisschen vergesslich. Ich lese viel und dann vergesse ich es wieder, ein bisschen wie meine Fußpflegekunden. Deswegen würde ich Ihnen gerne erzählen von einem Buch, was ich kürzlich erst gelesen habe und was mich sehr beeindruckt hat. Und zwar ist das ein Buch von Hilmar Klute, bei Galliani erschienen. Und es heißt, was dann nachher so schön fliegt. Und in diesem Buch begleiten wir einen jungen Mann, der in der westdeutschen Provinz als Altenpfleger arbeitet und der nach Berlin eingeladen wird, weil er nämlich Gedichte schreibt und der ganz große Träume hat, Lyriker und Dichter zu werden. Und diese zwei Welten stellt der Herr Klute nebeneinander und das ist natürlich ganz großartig und hat ein bisschen natürlich auch mit meiner eigenen Situation zu tun. Er kann einfach wundervoll schreiben.
Heute ist Montag, Katja Auskamp. Am Mittwoch machen Sie sich, glaube ich, wieder auf dem Weg nach Marzahn.
Ne? Mache ich mich auf die Socken. Um 9 fängt es an.
Wie ist die Terminlage?
7 Kunden.
7 Kunden, das wissen Sie schon. Ja. Wir haben vor Ihrem Besuch ja auch besprochen, vereinbart, dass wir den Salon, wo Sie arbeiten, jetzt nicht nennen in der Sendung. Stichwort Literaturtourismus. Einige Ihrer Geschichten, haben Sie uns vorhin schon erzählt, sind schon vorab erschienen und da kamen prompt die ersten Fans, ne?
Ja, da sind schon mal Leute erschienen, die haben das gefunden, ne? Das ist ja auch nicht so schlimm, aber man kann es nicht einschätzen. Und da wir eigentlich relativ gut ausgebucht sind, mache ich das dann lieber persönlich und überreiche die Visitenkarte vom Salon.
Und was ist, wenn das erste Kamerateam auftaucht, um Deutschlands prominenteste literarische Fußpflegerin zu finden?
Ja, dann werden meine Kollegin und ich uns so richtig hübsch machen.
Dankeschön, Katja Auskamp, für den Besuch und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Mit der Hornhautfräse und natürlich aber für das neue Buch Marzahn Mon Amour.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. We'll be right back.